Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Stell dir vor, in deiner Organisation läuft etwas gründlich schief. Nicht ein einzelner Fehler, nicht ein Mitarbeiter, der Mist gebaut hat, sondern eine Kultur, die gekippt ist. Was machst du dann als Führung? Wegducken? Ein paar Einzelne bestrafen und weitermachen wie bisher? Oder das ganze System auf den Prüfstand stellen? Genau vor dieser Frage stand Anfang dieses Jahres das deutsche Heer. Und die Antwort, die dort gegeben wurde, ist, finde ich, eine der spannendsten Fallstudien zum Thema Führungskultur, die wir gerade in Deutschland beobachten können. Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Danny Herzog-Braune. Heute bin ich ausnahmsweise ohne Gast unterwegs, dafür mit vier Themen, die mich gerade wirklich beschäftigen. Dem Aktionsplan Luftlandetruppe der Bundeswehr, der Frage, was Military Leadership uns über Führung in Unternehmen lehrt, dem Thema innere Mitte und der Frage, was das alles mit Führungskräfte-Coaching zu tun hat. Vier Themen, ein roter Faden. Lass uns gern eintauchen. Kommen wir zum ersten Block, der Aktionsplan Luftlandetruppe. Fangen wir mit dem an, was passiert ist, und ich sage es vorneweg, der Anlass ist ernst und ich will ihn auch so behandeln. Im Laufe des Jahres 2025 wurden Vorwürfe aus dem Fallschirmjägerregiment Jägerregiment 26 in Zweibrücken bekannt. Es ging um sexuelle Übergriffe, um extremistische Handlungen und um Drogenmissbrauch. Es ging nicht um einen Einzelfall, sondern um eine ganze Reihe von Vorfällen. Die Ermittlungen richteten sich am Ende gegen 55 Beschuldigte. Es gab erste Konsequenzen. Soldaten wurden aus der Bundeswehr entlassen. Medienberichten sprechen von 9. Anderen wurde die Dienstausübung verboten. Es gab Disziplinarmaßnahmen und zivilgerichtliche Verfahren. Und dann kam der 28. Januar 2026. An diesem Tag hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, in Altenstadt in Bayern den sogenannten Aktionsplan Luftlandetruppe in Kraft gesetzt. Der Rahmen war bemerkenswertes. Kein Krisenstab hinter verschlossenen Türen, sondern ein öffentliches Panel unter der Überschrift Führungskultur, Führungsverhalten, Kameradschaft. Soldatinnen und Soldaten diskutierten dort gemeinsam mit dem Heereschef und mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Gesellschaft. Zu diesem Maßnahmenkatalog gehört auch ein Seminarformat, bei dem ich Ausbilder bin, nämlich Führen im Fokus. Und da geht es viel um das Thema Resilienz, Kameradschaft, Kollegialität. Ich bringe natürlich meine Erfahrungen aus dem Bereich Positive Leadership mit, also alle die Themen, die ich auch im zivilen Kontext einbringe. Ich darf Teil des Trainerteams sein, was die ganze Zeit beim Fallschirmjägerregiment 26 mit als Führungskräftetrainer seinen Dienst versieht. Was steht nun hinter diesem Aktionsplan? Er umfasst insgesamt 4 Handlungsfelder. Erstens Dienstaufsicht, das heißt die Heeresführung will den Austausch mit der Luftlandetruppe an allen Standorten deutlich intensivieren, also schlicht mehr hinschauen. Zweitens strukturelle Maßnahmen, es wird geprüft, wie Führungsverantwortung der Kommandeure besser gebündelt werden kann. Drittens, und das finde ich als Coach und Trainer besonders bemerkenswert, Prävention und Resilienz. Es gibt verpflichtende Trainings zum Führungsverhalten für Führungskräfte, ethische, politische und historische Bildung für alle Angehörigen der Truppe. Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke und viertens Werdegänge. Die Verwendungsdauer auf bestimmten Dienstposten wird begrenzt, gerade in Schlüsselpositionen, damit sich keine geschlossenen Zirkel bilden, in denen über Jahre niemand von außen hineinschaut. Ende 2026 soll der gesamte Plan umfassend evaluiert werden. General Freuding hat das Ganze mit einem Satz zusammengefasst, den ich dir wörtlich mitgeben will, weil er es auf den Punkt bringt. Die Grundlage erfolgreicher Führung ist Führungskultur. Sie entsteht nicht von allein, sie bedarf der Mitarbeit aller. Warum beschäftigt mich das so? Weil hier etwas passiert, das ich meine Arbeit mit Organisationen selten sehe. Eine Organisation reagiert auf ein Kulturproblem nicht mit reiner Einzeltäterlogik. Sie sagt nicht, wir haben ein paar faule Äpfel entfernt, der Korb ist wieder sauber. Sondern sie gibt eine Systemantwort auf 4 Ebenen gleichzeitig. Kultur, Struktur, Bildung und Personalwege. Und trotzdem, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, bleibt eine kritische Frage: Kann ein Aktionsplan Kultur verändern? Meine Erfahrung sagt, Kultur folgt nicht der Anordnung. Kultur folgt dem Verhalten der Führenden. Ein Plan schafft den Rahmen. Ob sich etwas ändert, entscheidet sich in 1000 kleinen Momenten. In der Art, wie ein Zugführer mit einem Fehler umgeht, wie ein Kommandeur auf Kritik reagiert, ob jemand den Mut hat, dazwischen zu gehen, wenn ein Spruch fällt, der nicht in Ordnung ist. Was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Eine ganze Menge, denn das Militär denkt über Führung seit Jahrhunderten systematischer nach als die meisten Unternehmen. Und genau da lohnt sich ein zweiter Blick. Block 2, Military Leadership, was Unternehmen lernen können. Wenn ich Military Leadership sage, zucken manche erstmal zusammen. Befehl und Gehorsam, Drill, Hierarchie. Das klingt nach allem, wovon moderne Führung sich angeblich verabschiedet hat. Aber dieses Bild ist schief und zwar gründlich. Nehmen wir die Auftragstaktik oder das Führen mit Auftrag. Das Prinzip ist über 150 Jahre alt und lautet vereinfacht gesagt: Die Führung gibt das Ziel vor und den Rahmen, aber nicht den Weg. Wie der Auftrag erfüllt wird, entscheidet die Ebene, die vor Ort ist und die Lage am besten kennt. Warum? Weil im Gefecht keine Zeit ist, nach oben zu telefonieren. Weil Pläne die erste Berührung mit der Realität selten überleben. Und weil Menschen, die selbst denken dürfen, besser handeln als Menschen, die nur ausführen. Jetzt halte das mal neben das, was heute in Unternehmen als große Innovation verkauft wird. Empowerment, agile Führung, selbstorganisierte Teams. Im Kern ist das alles Auftragstaktik, nur mit anderen Vokabeln. Das Militär hat dieses Prinzip nicht erfunden, weil es progressiv sein wollte, sondern weil es unter maximalem Druck funktionieren muss. Und das finde ich bemerkenswert. Die härteste Umgebung, die man sich vorstellen kann, hat gelernt, dass Kontrolle allein nicht führt. Der zweite Begriff, der mich beschäftigt, ist die innere Führung. Das Leitbild der Bundeswehr. Die Grundidee: Der Soldat ist Staatsbürger in Uniform. Er gibt sein Gewissen nicht am Kasernentor ab. Führung braucht deshalb Werte, nicht nur Befehle. Und jeder Befehl muss sich vor diesen Werten rechtfertigen können. Übersetzt in die Unternehmenswelt ist das nichts anderes als die Purpose- und Wertedebatte, die wir seit Jahren führen. Nur, dass die Bundeswehr diese Debatte seit den 50er Jahren institutionalisiert hat. Mit einem eigenen Zentrum, mit Ausbildung, mit Verankerung umgesetzt, für das ich als Trainer agieren darf. Und noch etwas kann man lernen. Gerade aus dem Aktionsplan. Dienstaufsicht. Das klingt altmodisch, fast nach Misstrauen. Aber dahinter steckt ein Gedanke, der in vielen Unternehmen verloren gegangen ist. Verantwortung ist nicht delegierbar. Wer führt, muss hinschauen, muss nachfassen, muss wissen, was in diesem Bereich passiert, was in seinem Bereich passiert. Vertrauen ist gut, heißt eben nicht nie kontrollieren. Es heißt kontrollieren, ohne zu misstrauen. Ich erlebe in Organisationen oft das Gegenteil. Führungskräfte, die sich hinter Vertrauensrhetorik verstecken, weil hinschauen unbequem ist. Und wenn dann etwas hochkocht, heißt es, davon habe ich nichts gewusst. Aber, und diesen Punkt will ich nicht weichspülen, der Fall Zweibrücken zeigt auch die Schattenseite. Die beste Führungslehre der Welt kippt, wenn 3 Dinge zusammenkommen. Eine geschlossene Gruppenkultur, ein überhöhtes Elite-Selbstbild und fehlende Aufsicht. Und jetzt frag dich mal ehrlich, kennst du das nur vom Militär? Ich nicht. Ich kenne das aus Vertriebsteams, die sich für die wahren Leistungsträger halten. Aus Führungszirkeln, in die seit Jahren niemand von außen hineinschaut. Aus Hyperformer-Einheiten, bei denen man über Umgangsformen großzügig hinwegsieht, solange die Zahlen stimmen. Die Mechanik ist dieselbe, nur die Uniform fehlt. Meine These deshalb: Es geht nicht darum, die Methoden des Militärs zu kopieren. Es geht darum, die Ernsthaftigkeit zu übernehmen, mit der dort über Führung nachgedacht wird. Führung ist im Militär kein Nebenjob, den man neben dem Fachlichen irgendwie miterledigt. Sie ist der Kern des Berufs. Sie wird gelehrt, trainiert, beaufsichtigt und weiterentwickelt. Wann hast du das zuletzt in einem Unternehmen so konsequent gesehen? Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt. Im Aktionsplan der Bundeswehr steht ein Handlungsfeld, das man dort vielleicht nicht als erstes erwartet hätte. Prävention und Resilienz. Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke. Das Heer hat verstanden, Führung scheitert selten am Fachlichen. Sie scheitert an Menschen, die nicht bei sich sind. Womit wir beim dritten Thema wären, deiner inneren Mitte. Was meine ich, wenn ich von innerer Mitte spreche? Für mich ist das kein esoterischer Begriff, sondern ein sehr praktischer Zustand. Ich bin in meiner Mitte, wenn ich klar wahrnehme, was ist. Wenn ich bewusst entscheide, statt nur zu reagieren. Wenn zwischen Reiz und Reaktion ein Raum ist und in diesem Raum ich selbst stehe, nicht meine Angst, nicht mein Ego, nicht mein Autopilot. Und ich sage ganz bewusst, das ist kein Wellness-Thema. Das ist ein Führungsthema. Vielleicht das Führungsthema überhaupt. Denn was passiert, wenn eine Führungskraft nicht zentriert ist? Sie führt trotzdem nur eben aus dem falschen Zustand heraus. Wer aus Angst führt, kontrolliert zu viel und entscheidet zu spät. Wer aus Eitelkeit führt, umgibt sich mit Ja-Sagern und hört Kritik als Angriff. Wer aus Aktionismus führt, verwechselt Bewegung mit Fortschritt und verbrennt sein Team. Das Tückische daran, Druck macht Führungsverhalten nicht besser oder schlechter, Druck macht es deutlicher. Unter Stress zeigt sich, was wirklich da ist. Die Fassade hält im Normalbetrieb. Im Sturm hält nur die Substanz. Auch hier lohnt sich der Blick zum Militär. Soldatinnen und Soldaten trainieren Stressregulation systematisch. Atemtechniken, feste Routinen, Abläufe, die so oft geübt werden, dass sie unter Druck automatisch funktionieren und den Kopf frei halten für das, was wirklich Aufmerksamkeit braucht. Das ist der eigentliche Sinn von Drill. Nicht Gehorsam, sondern Entlastung des Denkens im entscheidenden Moment. Und jetzt die unbequeme Frage. Was trainiert eine durchschnittliche Führungskraft in einem Unternehmen für den Moment, in dem es wirklich darauf ankommt? Meistens nichts. Wir bereiten Menschen jahrelang fachlich auf Führungsrollen vor und überlassen ihre innere Verfassung dem Zufall. Und ich nehme mich da überhaupt nicht heraus. Ich habe in meiner Vergangenheit oft gemerkt, was passiert, wenn der finanzielle Druck steigt, wenn der Außendruck steigt. Wie verändert sich mein Verhalten? Und woran ich erkenne ich es? Ziehe ich mich unterdrückt zurück? Werde ich cholerisch? Werde ich esoterisch? Werde ich zu konzentriert? Gehe ich zu sehr ins Detail oder werde ich zu hektisch? Und genau das vermittle ich auch in meinem Finde deine innere Mitte Seminar. Was kannst du jetzt konkret tun? Ich gebe dir 3 Praktiken mit, die ich in meiner Coaching-Arbeit immer wieder einsetze. Sind unspektakulär, aber wirksam. Erstens, Mikropausen vor Entscheidungen. Bevor du auf die kritische E-Mail antwortest, bevor du im Meeting das Wort ergreifst, bevor du die Zusage gibst, ein bewusster Atemzug. Erst atmen, dann antworten. Das klingt zwar banal, aber dieser eine Atemzug ist genau der Raum zwischen Reiz und Reaktion, von dem ich vorhin gesprochen habe. Zweitens, eine tägliche Reflexionsroutine. Eine einzige Frage am Abend, 2 Minuten, gern schriftlich. Wann war ich heute nicht bei mir? Und was hat mich rausgebracht? Wenn du das 2 Wochen machst, kennst du deine Trigger. Und wer seine Trigger kennt, wird von ihnen nicht mehr regiert. Drittens, ein Körperanker. Die innere Mitte hat eine körperliche Adresse. Vor einem schwierigen Gespräch aufrichten, beide Füße fest auf den Boden, das Tempo bewusst rausnehmen. Dein Zustand überträgt sich auf dein Gegenüber. Du willst oder nicht, also sorge dafür, dass sich etwas Brauchbares überträgt. Wenn innere Mitte so entscheidend ist, warum arbeiten dann so wenige Führungskräfte gezielt daran? Meine Antwort nach vielen Jahren in diesem Feld, weil man den eigenen blinden Fleck nicht allein sieht. Er heißt ja nicht umsonst so. Und genau dafür braucht es eben Führungskräfte-Coaching. Lass mich mit einer Unterscheidung anfangen, die oft durcheinander geht. Training und Coaching sind nicht dasselbe. Ein Training vermittelt Wissen und Werkzeuge. Für alle Teilnehmenden dieselben. Coaching arbeitet am eigenen Fall, an deinen Situationen, deinen Mustern, deinen blinden Flecken. Ein Training kann dir erklären, wie Delegation funktioniert. Ein Coaching findet mit dir heraus, warum du trotzdem nicht loslässt. Und jetzt schließt sich auch der Bogen zum Anfang dieser Folge. Die Bundeswehr macht in ihrem Aktionsplan Trainings zum Führungsverhalten verpflichtend. Verpflichtend. Da sagt eine der größten Organisationen Deutschlands, Arbeit am eigenen Führungsverhalten ist keine Kür, sondern Teil des Dienstes. Und in vielen Unternehmen? Da ist Coaching immer noch entweder ein Bonus für die oberste Etage oder eben hat es ein Stigma. Wer gecoacht wird, hat wohl ein Problem. Ich halte das für ein extrem gefährliches Missverständnis. Niemand sagt über einen Profisportler mit Trainer, der hat wohl ein Problem. Wir sagen, der nimmt seine Leistung ernst. Meine Position ist deshalb klar. Coaching ist kein Reparaturbetrieb. Coaching ist Präventionsarbeit, genau im Sinne des Handlungsfelds Prävention und Resilienz aus dem Aktionsplan. Es ist die Arbeit, die du machst, bevor die Krise sie von dir verlangt. Woran arbeite ich mit Führungskräften konkret? Drei Dinge tauchen fast immer auf. Erstens, Selbstwahrnehmung vor Fremdsteuerung. Bevor wir über Mitarbeiter, Chefs und Umstände sprechen, schauen wir auf dich. Was ist dein Anteil? Was ist dein Muster? Zweitens, wie führst du unter Druck? Nicht im Sonnenscheinmodus, sondern dann, wenn es zählt. Wir holen die Situationen auf den Tisch, in denen du nicht die Führungskraft warst, die du sein willst. Und schauen sie ohne Selbstverurteilung, aber ehrlich an. Drittens, Werte klären. Wofür stehst du als Führungskraft, bevor die Situation es für dich entscheidet? Wer seine Werte erst im Konflikt sortiert, sortiert sie unter den schlechtestmöglichen Bedingungen. Und weil ich dich nicht nur mit Gedanken, sondern mit etwas Konkretem entlassen will, gebe ich dir eine Reflexionsfrage mit. Nimm sie mit in die nächste ruhige Minute. Wann hast du zuletzt eine Führungsentscheidung aus deiner Mitte heraus getroffen? Und wann zuletzt eine aus Angst? Wenn du beide Momente ehrlich nebeneinander legst, weißt du ziemlich genau, woran es sich zu arbeiten lohnt. Lass mich die vier Themen zum Schluss zu einem Gedanken verdichten. Der Aktionsplan Luftlandetruppe zeigt, Führungskultur ist kein Zufall, sie muss gewollt, gestaltet und beaufsichtigt werden. Military Leadership lehrt uns, Führung mit einer Ernsthaftigkeit zu betreiben, die in vielen Unternehmen fehlt. Als Kern des Berufs, nicht als Nebenjob. Aber beides, der beste Plan und die beste Lehre, bleibt Fassade, wenn die Menschen, die führen, nicht bei sich selbst sind. Führungskultur beginnt nicht im Leitbild. Sie beginnt in deiner inneren Mitte und Coaching ist der Ort, an dem du daran arbeitest, bevor die Situation es von dir verlangt. Wenn dich diese Folge zum Nachdenken gebracht hat, dann teile sie gern mit einer Führungskraft, der du genau diesen Impuls wünschst. Und wenn du Fragen hast oder selbst über Führungskräfte-Coaching nachdenkst, die Kontaktdaten findest du von mir in den Shownotes. Ich bin Danny Herzog-Braune, das war der Paperwings Podcast. Bleibe bei dir und bis zur nächsten Folge dann wieder mit Gast. Servus, Danny.